Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. In Nordrhein-Westfalen hat die Schule am Mittwoch wieder begonnen. In anderen Bundesländern sind die Sommerferien erst im September zu Ende. Dort ist also noch Zeit zum Durchatmen und Zeit, den dritten Pandemieherbst vorzubereiten. Einen Lockdown soll es ja nicht mehr geben. Ansonsten bleibt alles strittig. Masken, Lüften, Luftfilter, Testen.
Einige Schulträger haben in den letzten Jahren schon Luftfilter eingerichtet. Es bleibt zunächst die Empfehlung vom Bundesumweltamt, dass Lüften ist und bleibt das A und O.
Lüften, das ist natürlich im Januar, Februar ganz angenehm, weil es sprichwörtlich saukalt ist. Aber Luftfilter habe ich nicht gesehen in Schule, seit 2 Jahren nicht.
Wir haben empfohlen, eine Maske zu tragen. Wir haben in den letzten 8 Tagen alle Schulen mit Tests versorgt. Die Kinder kriegen im ersten Unterrichtstag Tests mit nach Hause, dass sie sich bei Symptomen zu Hause testen können.
Und ich hoffe, dass wir nicht wieder anfangen, in den Schulen großflächig zu testen und dann dort viele symptomlose Kinder wieder nach Hause schicken, Klassen schließen müssen. Das wäre eine Katastrophe im Leben dieser Kinder, die ja eh schon 2 Jahre lang über die Maßen beeinträchtigt waren.
Alles Frauenstimmen, unter anderem 2-mal die von Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller. Ja, back to school. Sind die Schulen gut vorbereitet? Diese Frage steht heute auf dem Halbstundenplan der Streitkultur. Und dazu hören Sie gleich 2 Männerstimmen. Darüber diskutieren nämlich Leon Schwalbe von der Bundesschülerkonferenz. Er lebt in der Nähe von Erfurt und hat gerade Abitur gemacht, ist also jetzt raus aus der Schule. Hallo, Herr Schwalbe.
Hallo, ich grüße Sie.
Und mit ihm diskutiert der Kollege Armin Himmelrath. Er ist Bildungsjournalist, arbeitet unter anderem für den WDR, den Spiegel und den Deutschlandfunk aus der Sendung Campus und Karriere, kennen Sie ihn bestimmt. Er hat 2020 ein Buch über Schule nach Corona veröffentlicht. Nach Corona haben wir immer noch nicht. Herzlich willkommen, Herr Himmelrath.
Vielen Dank für die Einladung.
Sind die Schulen gut vorbereitet? Herr Schwalbe, Sie haben da Zweifel.
Also ich würde die Frage mit einem ganz klaren Nein beantworten. Wir sind jetzt mittlerweile im 3. Jahr der Pandemie angekommen und es ist so, dass NRW als erstes Bundesland aus den Sommerferien zurück in die Schule gestartet ist. In der nächsten Woche folgen 3 weitere Bundesländer und ich glaube, wir sind erstaunlich schlecht darauf vorbereitet. Die Zeit der Ferien wurde durch die Bildungsministerien nicht wirklich genutzt. Es gibt natürlich bei einigen Bundesländern jetzt noch die Chance, die Zeit zu nutzen und sich weiter darauf vorzubereiten, aber es sieht erstaunlich schlecht aus. Viele Schülerinnen und Schüler und ich bin auch der Überzeugung, Lehrkräfte wissen nicht, wie es nach den Ferien weitergehen soll. Es herrscht eine große Unsicherheit und das hätte in dieser Zeit der Pandemie aus meiner Sicht so einfach nicht mehr sein dürfen und hätte auch nicht so sein müssen.
Herr Himmelrath, erstaunlich schlecht, sagt Leon Schwalbe. Sehen Sie auch ein paar positive Beispiele? Ihre Replik bitte.
Wenn man die Frage stellt, sind die Schulen gut vorbereitet, dann würde ich tatsächlich sagen, ja, das sind sie. Und zwar die Schulen sind gut vorbereitet. Sie haben jetzt 4 Schulhalbjahre mit Corona-Erfahrungen hinter sich, wissen, wie man umgeht mit ausfallendem Unterricht, mit fehlenden Lehrkräften, mit hin und her von politischen Vorgaben. Wo ich Herrn Schwalbe recht gebe, das ist der Punkt, was die Ministerien angeht. Die sind tatsächlich nicht gut vorbereitet. Und umso wichtiger ist es, dass die Schulen sich auf sich selbst besinnen, dass Schulleiter sagen, wir nehmen das jetzt in die Hand, wir kümmern uns selber darum und nutzen diese Erfahrung, die wir haben, nutzen auch die Lücken, die es da möglicherweise im Regelungsdickicht und durcheinander und im Flickenteppich der föderalen Konstruktionen gibt und auf dieser Basis schaffen wir es dann tatsächlich, Schule gut anzubieten. Aber das ist wirklich nur auf die Schulform bezogen.
Bevor wir vertieft in die Diskussion einsteigen, Herr Schwalbe, Sie sind nun Schüler oder Schüler gewesen. Was war denn das Schlimmste in den vergangenen 2 Jahren für Sie, die Schule betreffend?
Ich glaube tatsächlich, wie Herr Himmelrath das jetzt schon als positives Beispiel genannt hat, dieses Abwälzen der Entscheidungen auf die Schule und auf die lokale Ebene. Es war oft so, dass Schulleitungen und auch Schulen vollkommen überfordert waren in der Corona-Situation. Ich erinnere mich an Schulkonferenzen mit meinem Schulleiter, als ich da als Schülervertreter drin saß und er wirklich sagte, er weiß nicht mehr, wie er weitermachen soll. Er müsste die Schule eigentlich zumachen aufgrund der vielen Corona-Fälle. Aber das Ministerium, das Gesundheitsamt oder wer auch immer, da waren auch die Zuständigkeiten nie so wirklich klar, hat gesagt, geht nicht, dürfen wir nicht machen und den Schulbetrieb da aufrechtzuerhalten hat teilweise überhaupt keinen Sinn ergeben. Das war für mich irgendwie auch so ein Schlüsselmoment in der Corona-Pandemie, wo ich ganz sehr gemerkt habe, ich kann auch als Schülervertreter, der dann manchmal noch ein paar Kontakte zum Schulleiter geben konnte, wo es noch ein paar mehr Informationen gab, ich kann irgendwie nicht mehr helfen und die Bildungspolitik hat in diesem Punkt irgendeinen Fehler gemacht und kommt an dieser Stelle nicht weiter. Ich habe gehofft, dass das jetzt in der kommenden Zeit sich ändern würde, dass die Ministerien daraus irgendwie ein bisschen gelernt haben, aber ich bin da etwas pessimistisch eingestellt, was das kommende Schuljahr betrifft.
Herr Himmelrath, oft heißt es ja, Corona habe Probleme wie in einem Brennglas sichtbar gemacht, die es vorher schon gegeben hat. Nur jetzt sieht man sie halt schärfer. Stimmt das oder hat Corona auch Probleme hervorgerufen an Schulen, die es so nicht gab?
Ich würde diese Brennglas-These schon unterstützen, aber ein bisschen modifizieren, denn sie hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass dieses Brennglas eben auch gezeigt hat, was gut funktioniert. Also wenn man mit der Lupe hinschaut und Corona eben als eine solche erzwungene Lupe gewissermaßen versteht, dann konnte man natürlich sehen, die Dinge, die nicht funktioniert haben, die wurden zum Teil sogar verstärkt, aber es gab eben auch die Punkte, wo man sehen konnte, Mensch, da hat doch jemand wirklich eine gute Idee gehabt, da hat jemand wirklich ja irgendwie umgehen können mit dieser Situation, mit dieser Unsicherheit, hat das für sich genutzt. Tolle Schulleitungen, die wahrscheinlich auch vorher schon toll waren, aber vielleicht so ein bisschen unter dem Radar liefen, die konnten in den Corona-Halbjahren so richtig aufblühen, hat eben auch wieder die andere Seite der Medaille, dass schlechte Schulleitungen auch entsprechend abgestürzt sind. Und von daher zeigt dieses Brennglas, zeigt diese Lupe tatsächlich beide Entwicklungen ins Negative wie ins Positive.
Wie Schülerinnen und Schüler die Pandemie erlebt haben, hängt auch stark von der sozialen Situation ab, wie sie wohnen, ob sie eigene Geräte fürs Homeschooling haben, ob die Eltern sie unterstützen, ob sie überhaupt ein ruhiges Zimmer haben. Wurde da zu wenig getan in den vergangenen 2 Jahren, Herr Schwalbe?
Ja, ich glaube definitiv. Also die Schule ist ja oder allgemein das Bildungssystem, die Bildungsministerien sind darauf ja erst so richtig aufmerksam geworden, als wir das erste Mal mitten in den Schulschließungen waren, als die Schülerinnen und Schüler gezwungen waren, von zu Hause zu lernen. Da war es überhaupt nicht einfach, das auf einem schnellen Weg ja zu beseitigen, diese Probleme. Da hat man dann lange diskutiert über das Ausleihen von Endgeräten für zu Hause, damit man da irgendwie die Möglichkeiten gibt. Aber selbst wenn das geschehen ist, weiß man eben nicht, wie sind die Umstände zu Hause und wie kann man das irgendwie ein bisschen verbessern, auch kurzfristig gesehen. Die Folge davon, die wir in der Politik gemerkt haben, war, dass sich alle hingestellt haben und sagten, uns steht ein Schuljahr in Präsenz vor und wir dürfen die Schulen nie wieder schließen. Das ist natürlich eine grundsätzlich sehr schöne Aussage und das sollte auch definitiv die Maxime sein. Aber wenn wir uns gerade auch das letzte Schuljahr ansehen, müssen wir eben feststellen, trotz dieser Aussagen hat es nicht unbedingt funktioniert, weil eine Schulschließung hat für die einzelne Person die gleiche Folge, wenn man einfach nur in Quarantäne geht, wenn man sich selbst infiziert hat, wenn man nach Hause gehen muss, dann hat man die gleichen Probleme, wie wenn die Schule komplett geschlossen wird und das auf alle zutrifft. Deswegen bin ich da mal etwas misstrauisch, wenn sich die Politik hinstellt und sagt, wir sorgen dafür, dass die Schulen offen bleiben, dass es keine konsequenten Schulschließungen gibt. Für die einzelne Person kann es eben immer noch schnell passieren und da müssen wir unbedingt präventiv vorgehen, dass wir auch frühzeitig Maßnahmen ergreifen, dass sich das Virus nicht an den Schulen ausbreiten kann und eben auch für den Einzelnen die Nachteile nicht in Erscheinung treten müssen.
Aber lassen Sie uns doch die Politik außen vor lassen, dass die das nicht gebracht haben und ja nicht gut vorwärts gegangen sind in der Corona-Pandemie, da sind wir uns ja einig. Ich würde tatsächlich dafür plädieren, auf die Schulen zu schauen, die es geschafft haben, die gute Ideen hatten. Sei es die Schulleiterin, die ich in Kerpen kennenlernen durfte. Ich glaube, das ist eine der größten Schulen in Nordrhein-Westfalen, weit über 2000 Schülerinnen und Schüler, die quasi in dem Wochenende vor dem Lockdown, ich glaube am 16. März, 2020 ging es los, an dem Wochenende Mikrofortbildungen für ihr gesamtes Kollegium organisiert hat mit ein paar engagierten Lehrerinnen und Lehrern. Und die haben dann ihren Kollegen und Kolleginnen beigebracht, in so Mini-Seminaren, wie man denn überhaupt online miteinander kommunizieren kann. Also alle, die es nicht wussten. Oder lassen wir uns auf den Schulleiter schauen in der Nähe von Karlsruhe, den ich kennenlernen durfte, der auch im ersten Lockdown sofort gesagt hat, wir warten jetzt nicht, bis uns irgendwer aus irgendeinem Ministerium etwas zuteilt, irgendwelche Geräte vorbeischickt oder irgendwas, sondern wir sammeln jetzt mal, welche Laptops haben wir denn hier an der Schule, die im Moment gerade keiner ganz dringend braucht. Da kamen dann irgendwie etliche Dutzend zusammen und damit wurden dann die ersten Schülerinnen und Schüler ausgestattet. Also es gab und gibt, glaube ich, gerade in diesen Phasen der Unsicherheit große Möglichkeiten, auch selbst aktiv zu werden. Und ich finde es ganz wichtig, genau auf diese Menschen zu schauen, die in der Corona-Pandemie eben ja selbst Aktivität an den Tag gelegt haben, die nicht gesagt haben, ich warte jetzt erstmal stillschweigend ab, bis mein Ministerium mir irgendeinen Erlass schickt, sondern die gesagt haben, es gibt keinen Erlass, ich gehe in die Lücke rein und wenn sie mich zurückpfeifen, bis dahin arbeite ich erstmal.
Herr Schwalbe, hilft Ihnen das, wenn der Himmelrath sagt, wir gucken jetzt mal auf die Schulen, die es gut hingekriegt haben? Können die Vorbilder sein?
Das ist natürlich wichtig. Also ich finde es auch gut, auf diese Schulen zu schauen und auch zu sagen, diesen Menschen gilt ein besonders großer Dank. Grundsätzlich gilt erstmal allen Lehrkräften und allen Schulleitungen ein Dank, die in dieser Pandemie es irgendwie geschafft haben, ihren Job durchzuziehen und das im besten Fall auch noch halbwegs gut. Und da kann man sich natürlich auch an besonders herausstechenden Personen und Schulen orientieren. Aber auch das zeigt ja eigentlich nochmal mehr dieses Problem der Chancenungleichheit, was wir haben. Wenn ich eben nicht den perfekten Corona-vorbereiteten Schulleiter an meiner Schule habe, dann kann ich ja auch nichts dafür. Ich will trotzdem guten Unterricht haben. Ich will für den Fall, dass ich doch nach Hause muss, auch einen guten Digitalunterricht haben und nicht komplett abgeschottet sein von allem. Ich will irgendwie meine sozialen Kontakte wieder aufbauen, die in der ganzen Corona-Zeit hinten runtergefallen sind. Wenn ich da keinen guten Schulleiter oder keine total gute Lehrerin habe, dann habe ich eben ein Problem. Und das ist aus meiner Sicht Aufgabe der Politik, dass es diese Ungleichheit nicht gibt. Die besteht aber natürlich weiterhin.
Aber ist das nicht ein bisschen leicht, sozusagen immer auf die Ministerin oder den Minister in der fernen Landeshauptstadt zu verweisen und zu sagen, ihr müsst jetzt mal, der Schulleiter im Zweifelsfall, die Schulleiterin bei mir vor Ort, die kann ich doch nach der sechsten Stunde abfangen und mal in die Hacken treten und sagen, so, lass uns mal was machen. Also da ist doch der Wirkungshebel, wenn man sich selber engagiert, viel größer.
Ja, natürlich. Also es ist schon so, dass die Schulleitung erstmal näher dran ist als das Ministerium. Aber so wie ich das vorhin meinem Beispiel erzählt habe, ist es eben auch so, dass oftmals die Schulleitungen da auch gar nichts mehr machen können und dass Verantwortung auf die abgewälzt wird und die sowieso schon viel zu beschäftigt sind, die ganz normalen administrativen Aufgaben zu erledigen. Also das System Schule ist ja auch deswegen so defekt, wie viele Menschen sagen, weil viel zu viele Aufgaben auf viel zu wenige Menschen abgewälzt werden, die auch nicht mal unbedingt dafür die totalen Experten sind. Und das ist in Corona-Zeit noch viel, viel schlimmer geworden. Und ich glaube, da gab es viele Lehrerinnen und Lehrer und eben auch Schulleitungen, die gesagt haben, ich bin hier am Rande eines Burnouts auch und ich kann so einfach nicht mehr weiterarbeiten. Es geht nicht mehr, das alles auf meine Kappe zu nehmen. Und da sind diejenigen, die da die Entscheidungen zu tragen haben, aus meiner Sicht auch die Verantwortlichen dafür.
Herr Himmelrath, höre ich da bei Ihnen raus, so eine leise Kritik oder mittelleise Kritik an der Schülerinnen- und Schülerlobby, dass Sie sagen, die sollen jetzt nicht so viel Forderungen an die Bildungsministerien, Kultusministerien stellen. Die sollen eher herausstellen, wo es gut geklappt hat.
Das ist ja eine Form der Kritik, die wir auch im Journalismus, die ich auch persönlich ganz oft geübt habe in diesen letzten 2,5 Jahren. Das ist natürlich auch relativ einfach, weil man sagen kann, Mensch, da ist jemand, der formell für irgendwas verantwortlich ist und jetzt nageln wir den mal an die Wand. Aber letztlich sorgt das natürlich zwar für politische Debatten, aber die Frage ist ja auch, wie bekommt man den Alltag wieder ans Laufen? Und da glaube ich, vielleicht ist das auch einfach Resignation, würde ich sagen, da glaube ich, muss man nicht mehr auf die Ministerien hoffen. Also die Beispiele, in denen in Ministerien was richtig gut geklappt hat, die sind sehr selten. Das sind einzelne Ausnahmen. Bremen kann man mal nennen. Die haben es zum Beispiel geschafft mit den Luftfiltern, dass fast jedes Klassenzimmer ausgestattet wurde. Aber ansonsten ist da wenig passiert auf Landesebene. Und von daher ist es vielleicht Resignation, dass ich sage, lass uns die Ministerien außen vor lassen. Wir müssen an andere Stellen gehen, an denen wir ansetzen wollen. Und das könnten dann zum Beispiel die Schulleitungen sein. Die sind erreichbar und sie sind eben auch handlungsfähig.
Sie hören die Sendung Streitkultur. Zu der Frage, sind die Schulen gut auf den Corona-Herbst vorbereitet? Darüber diskutieren Leon Schwalbe von der Bundesschülerkonferenz und Armin Himmelrath, Bildungsjournalist und Buchautor. Die Luftfilter haben wir schon in der Stimmencollage gehört. Herr Himmelrath hat sie auch gerade angesprochen. Das ist ja einerseits ein Symbolthema, andererseits aber doch etwas sehr Konkretes. Und wenn ich jetzt höre, man soll die Bildungspolitik außen vor lassen, frage ich mich halt doch, wie das geht angesichts der Tatsache, dass es nach 2 Jahren immer noch nicht gelungen ist, eine nennenswerte Zahl an Schulen, an Klassenzimmern mit solchen Luftfiltern auszustatten. Also jetzt mal an diesem praktischen Thema gezeigt, woran liegt es denn da, Herr Schwalbe?
Ja, das würde ich tatsächlich auch gerne wissen. Also
Sie haben es ja schon 2021 in dieses Positionspapier der Schülerkonferenz geschrieben, das Thema Luftfilter. Andere haben das auch schon vor dem ersten Corona-Herbst gefordert. Aber passiert ist ja jetzt, außer in Bremen, wie wir gerade gehört haben, offenbar nicht so viel.
Ja, genau. Also 2021, damals ging es dann noch darum, dass ja auch die finanziellen Mittel vor allem dafür bereitgestellt werden, dass wir auch gesagt haben, der Bund ist dabei in der Pflicht, die Länder zu unterstützen, ähnlich wie das auch beim Digitalpakt abläuft. Leider haben wir dann aber auch genau die gleichen Erfahrungen wie beim Digitalpakt machen müssen. Also da ist es ja so, dass viele, viele Mittel überhaupt nicht abgerufen wurden. Darüber haben sich auch die zuständigen Behörden bei den Mitteln für die Luftfilter beschwert, dass immer gefordert wurde und gefordert wurde. Im Endeffekt wurde es gar nicht abgerufen. Offenbar gibt es da immer noch Probleme in der Bürokratie, in den Abläufen zwischen den verschiedenen Ebenen. Woran es genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Ich würde es gern wissen, ich würde gern die Lösung dafür haben, aber die gibt es offenbar nicht ganz so einfach. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, wir hatten in den letzten Jahren Jahren an den Schulen, die durch die Pandemie geprägt waren, ganz viele verschiedene Maßnahmen. Dazu hat die Maske gehört, dazu hat das Lüften gehört und eben auch die Testpflicht. Und viele unserer Schülervertreterinnen und Schülervertreter auf Landesebene sagen, das sind Maßnahmen, die sich gewissermaßen bewährt haben, die nicht wirklich schön sind. Gerade die Maske schränkt natürlich den Unterricht ein. Aber es ist nun mal ein Mittel, das dafür sorgt, dass wir halbwegs sicher an der Schule sein können. Und deswegen ist es ein Mittel, das wir akzeptieren. Wenn dann aber von vornherein sowas ausgeschlossen wird zum angeblichen Wohle der Schülerinnen und Schüler, dann verursacht das natürlich auch Probleme und dieses Gefühl der Unsicherheit, was ich eingangs auch schon beschrieben habe. Also es ist nicht nur diese eine Seite der Luftfilter, sondern eben auch viele verschiedene Maßnahmen, die in diesem Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung des Coronavirus an den Schulen sein könnten, von dem Moment aber allgemein nicht wirklich viel hören.
Ich stimme Ihnen da absolut zu, was die Masken angeht, fühle mich aber andererseits gleichzeitig wieder in meiner These bestärkt, dass wir nicht allzu viel Hoffnung auf die Politik setzen sollten. Alles das, was politisch irgendwo sehr weit entfernt entschieden wird und möglichst zentral, funktioniert leider in diesem System nicht. Das ist ein föderales System, in dem es so viele Player gibt. Also die Kommune ist für die Geräte und die Gebäude zuständig und das Land dann für die Lehrkräfte und den Unterrichtsplan und die Ausbildung der Lehrkräfte und die Themen. Und der Bund gibt Geld dazu und alle müssen sich einigen, und zwar nicht einmal, sondern 16 Mal. Auf dieser Ebene habe ich tatsächlich ein bisschen die Hoffnung verloren. Man kann was ändern, aber das betrifft dann eben die einzelne Schule, den einzelnen Schulleiter, die einzelne Schulleiterin, die eben doch sich für Masken einsetzt, die einzelne Schulkonferenz, die ein Konzept entwickelt. Da sind, glaube ich, die Hebel, wie wir in einen guten, wie wir in einen funktionierenden Unterricht auch im kommenden Herbst reinkommen. Nochmal das Beispiel Luftfilter. Man sieht, warum das nicht funktioniert, wenn man sich zum Beispiel mal eine kleine Stadt anguckt, Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis, in der von Leverkusen. Da gibt es, ich glaube, 7 Grundschulen, eine Sekundar-, eine Haupt- und ein Gymnasium und dann noch eine berufsbildende Schule. Diese Stadt hat, glaube ich, 137 Schulräume. Wenn man sich die Förderprogramme anguckt für den Luftfilter, dann fallen von diesen 137 Schulklassen ganze 2 überhaupt in die Kategorie, die gefördert werden könnten. Das lohnt sich für diese Stadt nicht. Und von daher meine große Skepsis gegenüber allem, was wir von sehr weit oben in der Politik fordern. Was nicht heißt, dass wir das nicht kritisieren müssen. Aber wenn es darum geht, Schule ans Laufen zu bekommen, dann müssen wir andere Wege gehen.
Ja, aber ich glaube eben auch, dass unser System oftmals viel zu starr dafür ist, um wirklich die Freiheit auch an die Schule zu geben. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel aus Thüringen nennen. Zum Beginn der Pandemie, als wir alle in den Distanzunterricht gehen sollten, da gab es einen recht engagierten Lehrer in dieser Zeit, der gesagt hat, ich ziehe das von Anfang an durch mit meinen Schülerinnen und Schülern, dass es Videokonferenzen gibt. Zu dieser Zeit gab es noch kein offizielles Portal des Bildungsministeriums in Thüringen, also musste er selber kreativ werden und hat Zoom genutzt. So, die Folge davon war, dass er ein Verfahren des Landesdatenschutzbeauftragten am Hals hatte und da sogar mit Geldstrafen gedroht wurde, weil er dieses Videokonferenz-Tool genutzt hat. Und das ist dann halt wieder so ein Punkt, wo es engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, aber auch wieder die Landesebene irgendwie dagegen blockiert. Dem Bildungsminister hat das natürlich auch nicht gefallen, aber es war trotzdem erstmal wieder ein Rückschritt in einer Zeit, wo ein Lehrer mal innovativ war und was probiert hat.
Wir werden laut, heißt eine Online-Petition, die im Februar dieses Jahres gestartet wurde. Und ich zitiere mal daraus. Da heißt es, wir können Ihre aktuelle Politik, die uns alle im Stich lässt, psychisch belastet und körperlich gefährdet, nicht länger mittragen. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie endlich Ihrer Verantwortung gerecht werden und auf unsere Forderungen eingehen. Zitat Ende. Die Adressaten, Adressatinnen sind die Bildungspolitikerinnen und Politiker. Und dann folgt ein Forderungskatalog von Infektionsschutzmaßnahmen, über mehr Personal, auch Personal, was psychisch betreut, bis hin zu einer Aufarbeitung der Pandemie. Mehr als 140.000 haben unterzeichnet. Herr Himmelrath, was halten Sie davon?
Ich fand diese Wortmeldung extrem wichtig.
Obwohl Sie sagen, Politik soll man jetzt nicht so adressieren.
Ja, man soll sie natürlich schon adressieren, aber man sollte das nicht naiverweise mit der Hoffnung verbinden, dass das zu einer schnell spürbar besseren Unterrichtsqualität führt. Diese Hoffnung halte ich tatsächlich für naiv. Das heißt natürlich nicht, dass man die Politik aus der Verantwortung entlässt. Und von daher fand ich diese Adressierung gut. Ich fand diesen Aufruf und diesen Appell gut. Und ich fand hochspannend, wie der dann anschließend von der Kultusministerkonferenz und vor allem von Karin Prien, der Präsidentin der KMK, ja gewissermaßen abgebügelt wurde. Da waren schon Reibungsflächen da, aber es war eben auch ein politischer Schaukampf, das muss man sagen.
Na, Herr Schwalbe, wir werden laut, daraus könnte man ja auch lesen, wir Schülerinnen und Schüler waren vorher zu leise. Waren Sie zu leise?
Wir haben uns natürlich immer bemüht, laut zu sein und die Stimme der Schülerinnen und Schüler auch darzustellen, gerade als Bundesschülerkonferenz. Deswegen haben wir diese Petition damals auch sehr ernst genommen und die auch mit thematisiert, als wir kurz darauf ein Gespräch mit der Bundesbildungsministerin, mit Frau Stark-Watzinger hatten. Da kann man schon sagen, wir sind, glaube ich, in der Pandemie lauter geworden. Also das ist durchaus eine positive Sache, die man da erwähnen muss. Vor 2 oder 3 Jahren wäre so eine Sendung wie jetzt ein total großes Event gewesen. Mittlerweile gehört das eigentlich zum täglichen, nicht ganz täglichen, aber zum alltäglichen Terminkalender dazu in der Bundesschülerkonferenz. Und das ist gut so aus meiner Sicht. Die Schülerinnen und Schüler müssen gehört werden, gerade in Pandemiezeiten, wenn es um die Schulen geht. Dafür haben wir lange gekämpft. Wir müssen aber eben auch feststellen, und da sind wir eben nochmal bei der Politik, ja, wir haben da sicher auch mehr Gespräche noch, als es in Zeiten vor der Corona-Pandemie war. Aber wenn ich beispielsweise aus Hamburg höre, die jetzt auch bald starten, dass die Landesschülervertretung da null Kontakt zur Schulbehörde hatte, kein bisschen mitentscheiden konnte, wie es um die Corona-Regeln im neuen Schuljahr stehen soll und da auch keine Information mal irgendwie rausgekommen ist, dann frage ich mich schon, ob das mal angekommen ist in den Ministerien, dass Schülerinnen und Schüler da eine wichtige Stimme haben, die gehört werden muss, oder ob man weiterhin so fährt nach dem Motto, wir machen das und schauen erst im Nachhinein, was die Schülerinnen und Schüler eigentlich dazu zu sagen haben. Das finde ich fatal.
Gibt es denn etwas, was sich jetzt schnell umsetzen lässt?
In Bezug auf die Pandemie jetzt an den Schulen?
Ja.
Also ich bin der Auffassung, man hätte wirklich die letzte Zeit langfristig nutzen müssen, um Konzepte zu entwickeln und sich auf verschiedene Situationen vorzubereiten. Was wir jetzt am wenigsten brauchen, ist ein vorzeitiges Zurückschrecken von irgendwelchen Maßnahmen. Es haben sich gewisse Dinge in den letzten Jahren etabliert. Es ist aus meiner Sicht nicht schwierig, auch wieder eine Maskenpflicht oder eine Testpflicht, besonders jetzt nach den Ferien, kurzfristig einzuführen, wo ja viele auch aus den Urlauben zurückkehren. Das wären kurzfristige Schritte, die aus meiner Sicht möglich sind. Aber wir brauchen eben auch klare Konzepte, die nicht erst wieder im Ernstfall an den Schulen eingesetzt werden können, sondern die präventiv vorgehen und dafür sorgen, dass wir einen halbwegs normalen Schulbetrieb aber sicher an den Schulen haben können.
Herr Himmelrath, wie kann es denn sein, dass erst jetzt ein Corona-Koordinierungsstab in Nordrhein-Westfalen eingerichtet worden ist?
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich auch fassungslos davor stehe und mit dem Kopf schüttel, dass ein Ministerium unter der Leitung von Yvonne Gebauer, die ja mittlerweile nicht mehr Ministerin ist, abgewählt wurde, dass dieses Ministerium 2,5 Jahre eine solche Koordination innerhalb des Hauses offenbar nicht formell für nötig hielt und dass das erst jetzt die Nachfolgerin installiert hat. Das zeigt genau, warum meine Hoffnung, dass über diesen politischen Hebel schnell etwas passiert, sehr gering ist. Also das Beste, was uns, glaube ich, passieren könnte, wäre, dass die Politik sich, ja, ich hätte fast gesagt, raushält aus diesem Thema, dass sie Möglichkeiten zur Verfügung steht, keine unhaltbaren Versprechen abgibt und ein Versprechen wie, wir werden nie wieder Schulen schließen, es wird nicht wieder zu einer Maskenpflicht kommen. Das sind unhaltbare, das sind leere Versprechen, das sind wertlose Versprechen, weil wir es mit einer Situation zu tun haben, die von ganz, ganz vielen Faktoren der Unsicherheit und Unwägbarkeiten geprägt ist. Und wenn Politik sich dem verweigert, sich auch nur gedanklich auf diese Unwägbarkeiten einzustellen, dann ist das tatsächlich, ja, man muss fast sagen, Arbeitsverweigerung. Und deshalb müssen wir andere Wege finden, um Unterricht schnell und auch spürbar besser zu machen und sicher zu machen.
Die Sendung ist schon fast zu Ende und wir fragen eigentlich immer am Ende, was haben Sie vom jeweiligen Gegenüber gelernt? Das ist mir aber jetzt ein bisschen zu pädagogisch angesichts des Schulthemas. Deshalb offene Frage, wie sehen Sie dem Herbst entgegen? Herr Schwalbe, Sie sind ja nicht mehr Schüler, Sie gehen nach New York, haben Sie im Vorgespräch erzählt. Gesetzt den Fall, Sie wären noch Schüler. Was erwarten Sie da?
Ja, ich könnte jetzt sagen, mir ist das alles total egal, weil ich kein Schüler mehr bin, aber das ist natürlich nicht so. Ich habe ja immer noch Kontakt zu vielen Schülerinnen und Schülern. Ich bin in der Bundesschülerkonferenz und habe die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zu vertreten. Es ist im Wesentlichen Unsicherheit, die, glaube ich, das Gefühl im Moment am besten beschreibt. Wir wissen eben natürlich alle nicht, wie die Corona-Situation sich im Herbst entwickelt, aber wir wissen eben auch nicht, wie die Ministerien größtenteils darauf reagieren wollen. Und ich stimme natürlich der Analyse von Herrn Himmelrath da in großen Teilen zu, aber ich bin auch der festen Überzeugung, wir müssen die Kritik gegenüber der Politik aufrechterhalten, weil nur so merken sie, dass da noch deutliche Luft nach oben ist, dass sie sich irgendwie kümmern müssen und das nicht ausreicht, was sie im Moment tun. Und das ist meine Aufgabe als Schülervertreter und ich glaube, da sind auch die Medien wichtiger Bestandteil, um da immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, da muss einfach mehr getan werden. Das ist die Verpflichtung der Politik und nur so können wir dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler sich trotz Pandemie irgendwie sicher in den Schulen fühlen.
Da stimme ich Ihnen jetzt ausnahmsweise wirklich vorbehaltlos zu. Das ist unsere Rolle und das führt natürlich auch zu der Antwort auf die Frage, was ich vom Corona-Herbst in den Schulen erwarte. Ich erwarte eine journalistisch gute Zeit, denn wir leben davon, um ein bisschen zynisch zu formulieren, dass wir über die Dinge berichten, die nicht gut laufen, die irgendwo knirschen und schief laufen. Und ich befürchte und bin mir ziemlich sicher, dass da einiges auf uns zukommen wird. Gleichwohl werde ich auch immer schauen, wo es die tollen Schulleitungen gibt, über die man auch mal etwas berichten kann.
Journalistisch gute Zeit, das habe ich jetzt gelernt, ist nicht unbedingt eine gute Zeit für die Schülerinnen und Schüler. Das war die Streitkultur zur Frage, sind die Schulen gut vorbereitet? Wie kaum zu überhören war, gab es niemanden, der diese Frage rundweg und jubelnd mit Ja beantwortet hat. Ich danke den beiden Diskutanten. Ich danke Leon Schwalbe von der Bundesschülerkonferenz und ich danke meinem Kollegen, dem Bildungsjournalisten Armin Himmelrath. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören, danke fürs innere Mitstreiten. Und hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.